Urban Vibe.
So, ja, liebe Leute, herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Urban Vibes heißt der Podcast und ich freue mich, die Nesli heute begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Hi. Wir sind der Humoragentur-Podcast. Frohmedia macht's möglich und wir lachen.at. Wir haben gerade diesen tollen Spruch gesagt, der Ernst ist nicht unbedingt die Schwester des Humor, des Glücks oder Humors auch, ne?
Ja.
Nicht der Bruder des Humors und nicht die Schwester des Glücks, sagen wir so. Geiler Spruch. Geiler Spruch.
Irgendwie stimmt das sogar.
Irgendwie stimmt das sogar. Nesli, wir plaudern hier ein bisschen mit einem tollen Croissant, was du mitgebracht hast, und einer Tasse Tee. Und wir begrüßen alle, die zuhören. Nesli, erzähl ein bisschen was von dir. Du bist jetzt hier zufällig bei mir und ich freue mich, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch hier zu sein.
Wie dürfen sich unsere Zuhörer dich vorstellen, unsere Zuhörerinnen? Introduce dich mal kurz für alle, die dich jetzt nicht kennen. Und ich kenne dich ja auch schon ein bisschen, aber am besten du erzählst ein bisschen was von dir.
Also es ist immer so eine Sache mit Selbstvorstellung und Vorstellung für die anderen, finde ich. Und ja, da tue ich mir ein bisschen schwer, aber ich versuche es. Ich heiße Nesli Han-Erdinc, bin 34 Jahre alt, bin in Wien geboren und hier aufgewachsen und ja, und ich lebe hier.
Was hast du so beruflich hinter dir? Du hast schon viel gemacht, bist jetzt auch als Künstlerin hier im Podcast am Start und quasi dein Profil, auch deine Vita ist lang, vielseitig, und wo treibst dich momentan um?
Also Kunst war für mich immer schon Bestandteil meines Lebens und die Kunst habe ich für mich schon sehr früh entdeckt, als ich auf der Suche nach Freiheit war. Und ja, Kunst macht frei und Kunst gehört überall hin. Und deshalb bin ich zurzeit auch künstlerisch sehr aktiv wieder. Ich schreibe wieder mehr Drehbücher und zeichne auch sehr viel. Ja.
Genau, so habe ich dich ja auch kennengelernt. Du hast mich als Agentur kontaktiert und hast mir Drehbücher geschickt und Produktionsanfragen und etc. Das heißt, du hast aber auch so einen soliden Beruf gelernt, so Marketing und diese Geschichte, oder hast in dem Beruf zumindest gearbeitet.
Ja, das stimmt.
Wie lange hast du das gemacht? Und
Marketing habe ich ziemlich lange gemacht. Ich glaube 3 bis 5 Jahre ungefähr. Und ja, ansonsten habe ich eigentlich 7 Jahre mit Recherchieren und mit viel Studieren verbracht.
Okay.
Ja.
Also du hast auch so eine solide wissenschaftliche Grundbasis dir angeeignet.
Ja.
Erzähl ein bisschen davon.
Ja, ich habe eine Zeit lang islamische Theologie studiert und dieses Jahr Judaistik. Und ja, also mich interessieren sehr philosophische Fragen und sehr philosophische Themen eigentlich, die, denke ich, sehr viel Sinn auch machen, wenn man sie sich stellt. Und
also Fragestellungen.
Genau, und da gehört einfach Gott dazu.
Gott und die Welt.
Genau.
Ja, klar.
Und ja, das studiere ich sehr gerne. Aber mein Wunsch ist es, mehr in die Psychologie zu gehen.
Wirklich?
Ja, das ist mein größter Wunsch, mehr in die Psychologie zu gehen und das mit Kunst zu verknüpfen. Also mit Kunst und Bewegung. Und ich würde sehr gerne Kunsttherapeutin und Bewegungstherapeutin werden wollen.
Okay, krass. Okay. Ja. Geil, okay. Du hast einen Sound mitgebracht, Ishay Ribot.
Ishay
Ribot, wir hören im Hintergrund ein bisschen Musik von ihm.
Ja.
Und das heißt, du hast Islamwissenschaften, du hast hast dich auch mit Religionen allgemein beschäftigt, mit dem
Ja.
Judentum,
Ja.
mit dem Islam natürlich eben,
Genau.
und
Mit dem
mit dem
Christentum.
Christentum.
Genau, ja.
Buddhismus auch so?
Buddhismus, ja, das, was man halt so kennt, aber jetzt nicht im Detail studiert, leider nein.
Aber diese drei sozusagen
Monotheistischen Religionen,
monotheistischen
ja.
Religionen, wie viele Hauptreligionen gibt es eigentlich und monotheistische Religionen etc.? Kann man da so eine Zahl sagen, oder?
Also ich glaube, es gibt fünf Weltreligionen. Dazu zählt der Hinduismus, Buddhismus und dann die drei monotheistischen Religionen und ja, also
Okay,
fünf,
fünf eigentlich.
ja.
So wie fünf Kontinente, okay. Ja, das macht das Ganze natürlich einfach. Natürlich gibt es hunderttausende Unterentwicklungen
Ja,
und
Strömungen.
Nebenentwicklungen, Stimmungen. Ich habe ja zuletzt mich mit dem Christentum mich wieder ein bisschen beschäftigt, als dass ich mich mit dem Judentum beschäftigt habe und eigentlich mehr mit dem Judentum durch die 60 Jahre Auschwitz sind es, glaube ich, jetzt gewesen, ja, 60 Jahre Auschwitz. Da habe ich dann zu den Wurzeln des Judentums was gelesen, nämlich diese Reklamhefte von C.H. Beck, die kennst du sicher, C.H. Beck, Definitionsheftchen. Und wer die nicht kennt, ich gebe mal einen Link hier unter die Beschriftung in den Podcast. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Erstens, dass das Judentum, das Christentum natürlich eigentlich als Sekte aus dem Judentum entsprungen ist.
Als Strömung, ja.
In der Definition wird es als Sekte bezeichnet, witzigerweise. Fand ich irgendwie ganz bemerkenswert. Und dann auch, dass das Judentum eigentlich die einzige Religion oder eine der wenigen Religionen ist, die quasi religionsmäßig nie irgendwie in sich integriert hat, andere Menschen zu annektieren oder zu bekehren. Also
Missionieren, ja, das
dieser
stimmt.
Missionsgedanke, ich weiß auch nicht, wie der im Hinduismus oder so vertreten ist oder im Buddhismus. Also ich rekrutiere einen Menschen und überzeuge ihn von meiner Religion. Das ist ja jetzt im Islam wieder ganz
Ja, im
großes
Islam
Thema.
ist die Missionierung sehr, sehr stark ausgeprägt und hat auch ganz andere Hintergründe als wie jetzt im Christentum. Und also es ist eigentlich, man kann sich vorstellen, einen Baum mit fünf Ästen, aber drei Wurzeln. Ja? Und der Stamm ist dasselbe. Also der Stamm sagt die ganze Zeit, der Weg geht zu Gott oder zu dem Gottesbild. Und die Äste sind die Verzweigungen und die Wurzeln sind einfach die ethischen Fragen, die man sich womöglich auch gestellt hat früher. Und man muss das alles ein bisschen differenzierter betrachten. Also ich kann schon, ich habe islamische Theologie etwas studiert und Judaistik, aber man muss es auch differenzierter betrachten. Und sich manchmal da herausnehmen und das Ganze objektiv sehen. Ich bin mir sicher, dass gesellschaftliche Fragen, ethische Fragen, wie zum Beispiel, ja, was ist eine Sünde oder was ist verboten, was ist richtig, was ist falsch, dass es diese Fragen schon recht früh gegeben hat, als der Mensch beschlossen hat, in einer Gruppe zu bleiben und zu wandern. Und dass das so auch Überlebensfragen gewesen sind und dass dadurch auch ethische Fragen entstanden sein können, die zu Religionen geführt haben. Also, das ist meine Meinung.
Ja, spannend. Also, das ist natürlich gerade heute im 21. Jahrhundert 2021 auch Thema. Das hat was quasi mit Evolutionspsychologie zu tun, ne? Woher kommt überhaupt das ganze Gesellschaftliche, was wir jetzt haben? Die Kriege, die Religionen, die Gesellschaften, der Monotheismus, die Monogamie. die Autokratie, die Diktatorie, der Anarchismus, alles Mögliche, ne? Also das ist ja quasi, da bist du ja an der Wurzel, so wie du sagst, am
Genau.
Stamm, wenn der Stamm eben das Göttliche ist. Wo ist aber da der Mensch?
Genau. Die Frage habe ich mich sehr lange gefragt. Ich war regelrecht auf der Suche nach dem menschlichen Gott und habe mich entschlossen, selbst Gedanken darüber zu machen. Ich habe mir natürlich sehr viele Religionen angesehen und immer wieder mich informiert und recherchiert. Aber ich denke, wenn man den Menschen finden will, dann gehört das Leben auf jeden Fall dazu. Und zwar das Leben von Freude und Trauer, von Leid und Schmerz. Das gehört alles dazu, alles, was man im Leben erleben kann. Und ich finde, das Leben gibt einem das Herz am richtigen Fleck und ein Gewissen, das sehr wichtig ist, um eben so Themen wie Religion, Politik oder Gesellschaft einfach auch zu überdenken und zu kritisieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich denke, man sollte sich immer mit dem Gewissen entscheiden, wenn man sich entscheidet. Ja, das finde ich sehr wichtig.
Ja, die Gewissensfrage, okay. Das ist ja auch, also das Gewissen und dass der Mensch eben eines der, ja, einzigen Lebewesen, wissen wir nicht, weil ein Oktopus auch sehr schlau ist und
Ja, definitiv.
weil auch Affen irgendwie einiges drauf haben. Also deswegen, ich habe auch aufgehört, so den Menschen so als Vorzeige-Natur Experimente des Planeten Erde zu sehen, sondern ich versuche ihn immer jetzt in eine Reihe mit der Evolution, also mit dem Zellkern, mit dem Einzeller bis hin zum Mikrob und bis hin zum Virus zu vergleichen. Und auch der Virusvergleich, finde ich, ist extrem ja, ungemütlich für uns Menschen, sich das auch anzuhören, zu sagen, okay, die Menschheit ist wie so ein Virus, aber teilweise gibt es halt leider doch gewisse Überschneidungen sozusagen, finde ich. Und meine Meinung ist also, dass es ja, dass der Mensch, wie gesagt, überhaupt nicht das Lebewesen ist, das irgendwie bestimmen sollte über, wie du sagst, die Natur, über Gott, der ja auch, finde ich, in Relation mit der Natur steht.
Ja, also ich finde den Vergleich zwischen Mensch und Virus gar nicht so schlecht, denn ein Virus hat ja auch immer sehr viel mit der Abwehrfunktion zu tun und der Mensch wehrt nun mal auch Themen wie Gewalt ab, ja. Und dahinter fragt man eigentlich das Böse. Was ist böse? Was bedeutet böse? Seit wann gibt es das Böse? Und ist der Mensch von Grund auf böse oder bereit, Gewalt anzuwenden?
Ja,
Und
genau. Entschuldige,
ja.
also da noch die Frage, diese Gewaltbereitschaft im Menschen ist ja doch sehr hoch, ähnlich
Ja.
bei Tieren, also die ja auch Gewalt leider anwenden müssen, um zu überleben, etc. Das ist ja wirklich ein Thema, ne?
Naja, ich finde, das ist ein Unterschied. Tiere wenden keine Gewalt an, weil sie zum Beispiel aggressiv sind oder weil sie nervös sind oder so, sondern Tiere wenden eher Gewalt. Gewalt ist auch der falsche Ausdruck dafür, das falsche Wort dafür. Aber Tiere sind dann eher gewaltbereit, wenn sie schützen müssen, zum Beispiel wenn sie ihre Familie schützen müssen oder wenn sie was zu fressen suchen, ja, dann erst, da geht es um Instinkte. Und der Mensch ist aber auch ein vernunftorientiertes Wesen und kann so ziemlich destruktiv handeln und gewaltbereit sein. Also dafür gibt es, finde ich, keine Möglichkeit, sich mit den Tieren zu assoziieren, finde ich. da sind Tiere noch viel bewusster als der Mensch. Das ist meine Meinung.
Ja, ja, absolut bin ich auch d'accord. Und diese Bewusstheit, das ist ja das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, im Sinne von eben Gewaltbereitschaft von Tieren. Ich meine, gut, eine Katze quält jetzt auch eine Maus, wenn sie sie verspeist, ja. Sie lässt sie halt zappeln, so, das kennt man ja auch, diese Stories aus der Biologie sozusagen. Der Tierwissenschaften, da passiert ja auch sehr viel. Der Mensch lässt ja auch die weißen Mäuse ziemlich zappeln, wenn er ihnen irgendwelche Medikamente in Tierversuchen reindröhnt und quasi an den kleinen Tierchen irgendwie testet, wie wohl dann das Medikament auf den Menschen auch wirken wird. Auch positive jetzt eben im Sinne von natürlich, um Menschenleben zu retten. Aber das ist ja auch ein großes moralisches Thema. Darf man das? Ja, darf man irgendwie jetzt in eine Maus eine Krebszelle einsetzen, um zu sehen, ob jetzt das neue Krebsmedikament hilft? Also, das ist ja eine riesige Thematik auch wieder gleich. Eine Gewissensfrage. Aber diese Bewusstheit eben lässt jetzt eine Katze bewusst die Maus zappeln, bevor sie sie verschlingt. Genauso der Tiger oder der Löwe oder die Hyäne etc. beißt sie erstmal einen Fuß ab und weiß sie, dass das hilft sozusagen, um die Beute zu erlegen. Und welche Parallelen gibt es da eben zum Menschen, weil auch gerade der Mensch ja ein ziemliches Monster sein kann. Also er kann sich gegenseitig quälen, er kann sich gegenseitig Finger abhacken, er kann sich gegenseitig psychisch in den Keller treiben, wie man hier in Österreich ja schon gesehen hat. Gibt es ja auch die Kellerstudien hier auch direkt aus dem Land der Berge und der Keller. Also das ist ja auch unser Ding in der Comedy-Sendung. Also wir machen ja auch Kellerwitze, wir machen Humor auf Kellerniveau und das gibt es ja leider auch in der leider sehr ernsten Thematik Gewalt. Ja, Gewalt im Keller, Gewalt auf Kellerniveau, psychologische Gewalt, ouch. Ja.
Also ich werde nie verstehen, warum man über Gewalt sich lächerlich macht oder mit Humor dem entgegnet, weil ich Gewalt als sehr schmerzhaft verstehe, erkenne und empfinde und gegen Gewalt auch jeglicher Art bin. Für mich ist es skurril, wirklich bizarr sogar, zu sehen, dass es Leute gibt, die mit Humor solche Situationen, das sind eigentlich lebensechte Situationen, ja, diese Keller.
Mit Lust, ja.
Zum Beispiel, du hast Kellerhumor gesagt.
Kellergeschichte, ja.
Das ist für mich etwas so Bizarres, ja. Ich kann mir als Person eher vorstellen, dass man sich über diese Situation schmerzvoll äußert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man darüber humorvoll irgendwie was sagt. Das wäre auch entgegen meiner ethischen Empfinden.
Ja, also ich als Bayer, also, ich komme ja aus der bayerischen Kabarett-Geschichte sozusagen in Anlehnung an so Leute wie Gerhard Polt oder auch Michael Mittermeier und dann die jetzt Comedian-Landschaft sozusagen Deutschlands ist relativ vielseitig. Und da haben wir ja im Comedy Club eben dann doch leider sehr viel schwarzen Humor dabei, sozusagen. Also schwarzer Humor ist natürlich für mich eine Art, Dinge anzusprechen, eben gesellschaftliche, relevante Themen, eben sei es jetzt häusliche Gewalt oder sei es jetzt Sprache, verwahrloste Sprache. Ja, das fängt ja alles damit schon an. Auch in der Theaterpädagogik arbeiten wir mit Verwahrlosung der Sprache. Also auch wie zum Beispiel schaffen es große Clans, große Sekten wie jetzt der IS, Menschen für sich zu gewinnen, indem sie eben abstumpfen, indem sie ihnen ihre Menschlichkeit, ihre Identität versuchen zu nehmen, indem sie ihnen Gewalt an Frauen beibringen, indem sie quasi sie dafür bereit machen, Gewalt an Frauen auszuüben, zum Beispiel ganz gezielt und das auch ganz gezielt als höhere Menschen, weil sie eben irgendwie im Christentum gibt es ja diese, ich bin aus Holz gemacht und du bist aus Erde und Schlamm und was weiß ich. Also da gibt es ja auch von Anfang an in den Büchern sozusagen und in der Evolution diese Unterscheidung zwischen Mann ist irgendwie aus Eichel gemacht und Frau aus Apfel, ja. Also irgendwie so ganz bescheuert, ja, wo man sich denkt, hey, was haben die sich damals gedacht, so ein Shit aufzuschreiben, ja, wo ich mir so denke, okay, Leute, ich meine, und das glauben dann irgendwie 2000 Jahre später die Leute immer noch und die Gesellschaften leben es immer noch und es ist ja, wie gesagt, immer noch State of the Art, dass Frauen nur die Hälfte des Geldes verdienen und nur in Führungspositionen Männer sitzen und so weiter. Das trägt sich ja auch quasi dann gesellschaftlich durch die Jahrhunderte und man fragt sich so, ey, Alter, what the fuck? Ich meine, was ist da los, ne?
Ja. Ja, also du sprichst da ganz wichtige Themen an. Ich bin der Ansicht, dass jede Domäne und dazu zählen auch Religionen, das ist meine persönliche Meinung, dass jede Domäne mit Schuldgefühlen arbeitet und auch das Schuldgefühl kontrolliert zum Teil. Ja. Mhm. Also dass da sehr viel mit Angst gearbeitet wird, mit Schuldzuweisungen, mit natürlich einem übermächtigen Gottesbild, der den Menschen sofort niederstampfen könnte beim kleinsten Fehler, bei der kleinsten Unstimmigkeit gegenüber Gott. Und da gibt es dann natürlich sehr gewaltbereite Menschen, die das ausnützen, um ihre Opfer eben dazu zu bringen, das zu tun, was diese gewaltbereiten Menschen wollen. Ja.
Genau, ja. Sekunde mal, hier kurz ein Einspieler. So, ja, wieder zurück. Hier gab es eine kurze Raucherpause, Unterbrechung. Ja, wir waren beim Thema schwarzer Humor und häusliche Gewalt sozusagen, was natürlich jetzt ein Thema ist, was tatsächlich nicht zusammenpasst, ja, also was im Sinne von, weil du ja gesagt hast, also da verstehst du keinen Spaß, ja,
ja.
Und das verstehe ich auch absolut. Ich habe das Glück, dass ich natürlich jetzt jemand bin, der jetzt persönlich auch, wie soll ich sagen, von Gewalt verschont blieb im Sinne von also häuslicher Gewalt, familiärer Gewalt. Ich hatte eine beruhigte Kindheit etc. Ich bin behütet aufgewachsen, Schule etc. Da gab es natürlich auch den Bösewicht oder den Schelm und den auch mal die eine oder andere Schlägerei mit Kameraden und so. Aber so im Gro hatte ich einfach ein sehr ethisches Elternhaus, moralisches, verpflichtetes Elternhaus und das ist ja heute auch durch diese ganze Social-Media-Wolke und durch diese ganze Internet-Bubble und durch diese ganze Verschwörungstheoretiker-Bubble auch schon damals, Querdenker-Bubble heute, dann durch solche Geschichten wie Kriege bis hin zu psychologische Kriege, wie wir jetzt einen haben. Im 21. Jahrhundert sehen die Kriege ja auch wieder anders aus. Wir haben,
stimmt, ja.
Wir haben Napalm, wir haben Atombomben, wir haben Nahrungsmittel, Pharmaindustrie, wir haben Waffenindustrie, wir haben Apple, wir haben Amazon, wir haben Google, wir haben ganz andere Strategien jetzt und das alles kommt so alles auch als quasi dritter Weltkrieg daher und kommt auch irgendwie daher und man kann es gar nicht mehr fassen, ne?
Ja, das stimmt. Also ich finde, der Mensch ist in einer psychischen Evolution drinnen, denn die Lebensumstände haben sich definitiv geändert. Vor 100 Jahren, vor 120 Jahren gab es noch kein Handy, es gab kein Internet, es gab keine Technik, so wie jetzt ist, so wie es jetzt welche gibt. Und der Mensch muss sich einfach neu psychisch anpassen. Das ist eine sehr große Herausforderung. Und viele Menschen suchen hierbei Zuflucht in Religionen und andere wiederum in sehr moralistischen Ansätzen. Und ich glaube, hier die Waage gerecht und gleich zu halten, ist sehr schwer. Da muss man wirklich schon wie ein Seiltänzer sein, um die Balance halten zu können, um die goldene Mitte zu erreichen.
Ja, schönes Bild, ja. Charlie Chaplin war zum Beispiel so ein Seiltänzer, der im Zirkus, ja, kennst du die Szene? Charlie Chaplin im Zirkus, schau dir die an, die musst du kennen. Charlie Chaplin tanzt im Zirkus Seil, also auf 20 Meter Höhe im Film. Greenscreen-Effekt übrigens. Wir haben hier auch diverse Greenscreen-Workshops im Angebot auf www.froh-media.com. Schaut mal vorbei, wer Lust hat auf Greenscreen und alte Schule Film. Wir machen hier so einen Scheiß noch. Manueller YouTube-Content mit viel Mühe. Und ja, Charlie Chaplin war da oben auf dem Seil und was war sein Problem? Er hatte eine große Gleichgewichtsbalance Ast so in der Hand. Nee, wie heißt das? Stecken? So ein Stab halt. So ein Balancestab, und auf diesem Stab turnten dann auf einmal die Äffchen herum. Das heißt, er hatte dann wirklich ein Problem, weil die Affen auch so unter seinem T-Shirt ihn gekitzelt haben.
Ja, aber ich finde das Bild sehr, sehr interessant, weil die Affen repräsentieren ja auch so die rechte und die linke Seite Menschen. Und die wird ja auch so mit Teufel und Engel in Verbindung gebracht, mit Gut und Böse, mit Richtig und Falsch. Und hier die Balance zu halten, das hat Charlie Chaplin wirklich sehr gut ausgedrückt in dem Film, ist einfach,
du kennst
sehr
die Szene,
schwer. Ich kenne sie. Ja,
natürlich. Du als Zirkusliebhaberin. Du musst sie erkennen. Ja, Charlie Chaplin, der Zirkus, wer das nicht kennt, der ist schon mal draußen hier einfach. Einfach Podcast jetzt ausschalten, liebe Leute, und Charlie Chaplin, der Zirkus schauen, weil das ist wichtiger. Das nennt man cineastische Grundbildung, die dürft ihr euch aneignen. Ihr müsst natürlich nicht, aber in meinem Fall ist unser Talk gegen das jetzt absolut, da gibt es Prioritäten. Wir sind hier im Talk mit Nesli. Schön, dass du dir Zeit nimmst, und ich habe jetzt einfach in dein Croissant gebissen. Einfach um mal zu sagen,
lass es dir schmecken.
Verdammt. Ich bin so egoistisch. Ja, also weil du gesagt hast, Wandel 21. Jahrhundert, es gibt ja auch die Partei, die politische Komponente, die hier in Österreich auch gerade angeprangert wurde durch unseren Freund Jan Böhmermann, das man auch sehr empfehlen kann hier. Das ehemalige Neo-Magazin Royal ist ja jetzt CDF-Magazin, und er hat gerade eine Sendung über den Bundeskanzler als stillheimlicher Diktator hier gemacht. Im ZDF-Magazin, schaut euch das an, sehr zu empfehlen. In Österreich ist ja gerade wirklich die Korruptionsdebatte seit Ibiza quasi auf einem Spannungslevel oben, von dem wir Satiriker auch sehr profitieren, weil es gibt einfach so viel schönen Stoff. Also man muss wirklich Danke sagen an die Politiker, man muss Danke sagen auch an die Pharmaindustrie.
An die Justiz.
An die Justiz. Es ist einfach nur noch lustig, was ihr da treibt, und es ist einfach so schön, dass man jetzt quasi aus der Tür rausgeht und eigentlich dieser Spruch, das Leben ist eine Theaterbühne, immer mehr Realität annimmt. Also das ist für mich eigentlich ein Zuckerschlecken, weil ich gehe da raus, Leute, und ihr müsst ja nur nach rechts und links schauen, und ihr fangt eigentlich an, schon den größten Lachanfall zu bekommen. Da laufen die Leute rum, weiß ich nicht, mit dem Kondom über dem Gesicht, weil sie Angst haben, dass sie gleich gefickt werden. Da laufen die Leute rum irgendwie mit, ich weiß nicht, was für Auswüchsen und Psychosen. Die meisten sind irgendwie mittlerweile vereinsamt vorm Mobiltelefon und in der Facebook- und Snapchat-Falle, TikTok, was weiß ich. verloren, ja, und man denkt sich nur noch so, ey Leute, ich meine, Wahnsinn, haben Angst vor der Natur, ja, haben Angst irgendwie Natur zu berühren, anzufassen, baden zu gehen, sowieso sich einzuschmieren mit Erde und Schlamm. Wer macht sowas heute noch, ja? Also, das ist ja.
Naja, das hat auch psychologische Gründe. Ich meine, wenn man sich jetzt alle TV-Sendungen und Werbefilme mal so analytisch
Listisch,
ansieht,
ja.
dann kommt immer wieder dieser Satz, Sex sells, ja, und alles hat einfach mit dem Grundbedürfnis des Menschen, mit der Fortpflanzung zu tun und was soll der Mensch jetzt noch machen? Ja, er ist nicht mehr frei von diesen animalistischen Gefühlen und Empfindungen. Das ist sein Unterbewusstsein, finde ich. Ja, wenn ich jetzt in die Gesellschaft rausgehe und als Frau vor allem, ich muss mich zu jeder Gesellschaftssituation angemessen kleiden. Das ist doch ein Wahnsinn, oder? Da, ich meine, wie komme ich dazu als Mensch, mich jeder Situation gerechtfertigt anziehen zu müssen, mich nicht selbstständig entscheiden zu können, was ich tragen möchte, was ich als bequem empfinde. Das wird mir alles
Das ist so
vorgegeben
die
von der,
Gesellschaftsnorm, ja.
genau, das wird mir alles vorgegeben von der Gesellschaft, von den Werbefilmen, vom Marketing, ja. Das sind ganz ausgewiesene Psychologen,
Ja,
die im
klar.
Marketingbereich arbeiten und so ziemlich vieles, was mit unserem inneren Leben, mit unserer inneren Lebenserhaltungsfunktion zu tun hat, zerstört haben. So ziemlich vieles, ja.
Wir haben einen neuen Begriff im letzten Podcast erfunden, das sind die sogenannten Glotzis, die Globalized Socialists. Das heißt, wir haben versucht, einen Begriff zu finden neben Nazi, neben Anarchismus, neben Kapitalist, neben Sozialist, neben Anarchist. Und es ist von einem Kollegen von mir, vom lieben Joshua, dessen Sendung ich sehr empfehlen darf. Er ist Profi-Online-Pokerspieler. Und wir hatten einen super Talk und auch eine super Zusammenkunft. Und die Glotzis sind sozusagen für mich eben, wie du sagst, so Marketinggiganten wie jetzt IKEA schreibt dir vor, wie deine Wohnung auszusehen hat.
Ja.
Coca-Cola schreibt dir vor, was du zu trinken hast und wie viel Zucker
Ja.
du pro Tag. Red Bull ebenso, ja. Marlboro und Co. Lucky Strike zeigen dir, wie du dir schnell den Krebs in deinen Körper auch hinein, freiwillig hineinpumpst und so weiter. Da gibt es ja die Nahrungsmittelgiganten, die dann eben das Fleisch voll gepumpt mit Adrenalin dir verkaufen für 2,09 € im Supermarkt, schön rot durchblutet und ekelhaft chemikalisch, nicht gerade gesund für die Natur des Menschen und so weiter. Also da ist ja auch wie du sagst, die ganze Gesellschaft komplett durchseucht
Mit
von
Selbstverletzungen vor allem.
Mit den Erniedrigungen eigentlich der menschlichen Natur. Und das ist halt so spannend, dann doch auch da wieder zurück zur Natur, aber auch eben im Sinne dessen zurück zur Evolutionsentwicklung des Menschen, die ja mit der Religion einhergeht. Und da war jetzt für mich letzte Woche eben Fronleichnam, Prozession, wo der Pfarrer der Christophorusgemeinde Wien diesen schönen Monstranz mit sich rumtrug. Das war so ein Stiergeweih in Gold, 12.000 € wert. Und der hat das halt durch die Stadt getragen und hat in seinen Predigten sowas gesagt wie, ja, also liebe Leute, es ist wichtig, dass wir eigentlich auf einen Stammtisch gehen und uns mal ordentlich unterhalten, neben ein paar Glasl Wein im Heurigen oder ein paar Raki in Istanbul oder ein paar Ouzo in Griechenland auf der Insel. Also es ist einfach wichtig, dass man als Mensch so diese Grenzen überschreitet, auch eben die Ländergrenzen, auch die persönlichen Kontaktgrenzen. Also man darf sich jetzt ja auch nicht mehr berühren, man darf ja auch nicht mehr Bussi Bussi, Bisou aus Frankreich, das wird ja jetzt alles quasi revolutioniert und wird verboten. Auch das wird jetzt noch verboten und vorausgesetzt. Das heißt, es wird jetzt noch vorausgesetzt, wie du dich zu verhalten hast in der Gesellschaft. Du hast
Ja.
also 2 Meter Mindestabstand zu halten, du hast nicht zu atmen, nicht zu husten, nicht zu räuspern, nicht zu niesen und so weiter. Also all diese menschlichen Unterdrückungsmechanismen werden immer mehr und immer tiefer in den Menschen eingeimpft. Ja.
Ja. Ja, es ist eine sehr große Belastungsprobe für die gesamte Menschheit auf der Welt zurzeit. Und ich denke, so wie es gerade in Österreich psychisch in der Gesellschaft vorangeht, könnte man leicht sagen, dass bald eine Stagnation stattfinden wird, also und auch muss. Das ist meine Meinung, denn so viel Unterdrückung, so viel Belastbarkeitsproben und so viele selbstverletzende Mechanismen, die da jetzt aufgetaucht sind in diesen eineinhalb, zwei Jahren, das ist nicht gesund für eine gesellschaftliche Weiterentwicklung. Und da wird es sicher einen Punkt in der Gesellschaft geben, wo entweder eine Revolution entsteht oder eine Stagnation. Das ist meine Meinung.
Ja, also Wachstumspyramiden sind ja bekannt aus dem Geografie- und Soziologieunterricht. Und so eine Wachstumspyramide sich jetzt anzusehen, man weiß es ja im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, da ist die Wachstumspyramide eingebrochen im Sinne von, dass sie sich umgedreht hat, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es sehr viele Menschen und das wird immer weniger. Das heißt, eigentlich da entsteht die Pyramide. Und jetzt in den letzten Jahrzehnten hat sie sich halt umgedreht und es sind wieder aus sehr wenigen wieder viel mehr geworden und so weiter. Also dieses Spiel mit dieser Pyramide, die mal rumzudrehen und zu schauen, okay, wohin entwickelt sich eben die Weltbevölkerung, 8,5 Milliarden sind wir momentan, ist ja jetzt auch nicht so wenig. Und auf der anderen Seite eben, wie du sagst, will man dann überhaupt noch Kinder kriegen in so einer Gesellschaft? Will man da überhaupt noch weiterleben? Es gibt jetzt die Suizidrate, die könnte man sich auch mal anschauen, als Wachstumspyramide, also da die Psychologierate, also wie viele Menschen leiden jetzt psychologisch unter den Maßnahmen, unter diesen ganzen erschreckenden Entwicklungen, egal ob es jetzt Kriege in Afrika, im Hinduismus, weitere Kastenversteifungen sind oder im Buddhismus weitere Verfolgungen oder im Islam irgendwelche IS-Mörder, KZs in Afrika, in Libyen, wo sie irgendwie die Leute in Flaschen pinkeln lassen, in übelsten Zuständen, die Menschen in KZ-ähnliche Zustände quasi versauern lassen, die eigentlich nur ein besseres Leben wollen und halt auf der Flucht sind in Wirklichkeit vor Terrorregimen, vor diesem ganzen Politikum, das wir hier geschaffen haben, eben die Glotzis sich ja geschaffen haben, indem sie Gesellschaften ausbeuten, Länder und ganze Kontinente ausbeuten, seit Jahrzehnten, das beginnt ja im Imperialismus und endet leider bis heute nicht.
Also das war jetzt ziemlich viel.
Ja, Entschuldigung, meine Vorlesung können Sie besuchen auf www.willlachen.at. Da haben wir so verschiedene Sendungsformate, zum Beispiel den Telekolleg, das ist eine Art Erklärbildungs-TV-Format, welches wir produzieren und in dem wir versuchen, lustige Islamwissenschaftler dann doch auch eine gewisse ernsthafte Botschaft rüberbringen zu lassen etc. Da wollte ich mit dir über deine Muttersprache oder Vatersprache auch sprechen. Du bist ja gebürtige, auch türkischstämmige und türkisch-etymologische sprechende Frau hier in Österreich aufgewachsen und hast aber einen sehr guten Bezug zu Anatolien und seinen Gefilden, auch über die Musik und so. Erzähl ein bisschen davon.
Ja, also meine Familie ist in der vierten Generation jetzt in Wien. Und mein Urgroßvater war einer der ersten, die mit dem Zug nach Wien gefahren sind aus Mittelanatolien. Und ich war recht früh, also so mit einem Jahr schon im Dorf und meine Oma, väterlicherseits hat auf mich aufgepasst.
Mhm.
Und ich bin recht früh mit der Natur in Berührung gekommen.
Mhm.
Also ich durfte auf Kühen reiten zum Beispiel, in die Täler hinab. Ich durfte mit meinen Händen in die Erde greifen und Erdäpfel rauspflücken. Also das war alles sehr, sehr schön.
So all die Dinge, die ein Städter gern macht halt, ne?
Ja, oder vielleicht einfach mal probieren sollte, machen sollte.
Ja, ich glaube, Sie verstehen das nicht. Also unsere Zuhörer, an unsere Zuhörer, also die Hausübung bis zum nächsten Mal ist, einfach mal in die Toilette greifen und so einen Erdapfel einfach mal rausholen.
Pui.
Entschuldigung, also ich übersetze hier nur sinngerecht. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Du weißt schon, was Erdäpfel sind, oder?
Ja, das ist eben die Zuhörerfrage. Also, liebe Zuhörer, schreibt es hier in die Kommentare. Was sind eurer Meinung nach Erdäpfel? Und ihr dürft es also gerne hier auch mit Humor beantworten.
Gut. Okay.
Du wolltest weiter erzählen, was du alles in deiner Kindheit so getrieben hast.
Ja, und wie gesagt, ich habe recht früh eben die Kunst für mich entdeckt. Ich habe mir Lesen und Schreiben auch selbst beibringen müssen.
Wirklich?
Ja, ich bin die Älteste. Also
von 16 Kindern?
Nein, von 5 Kindern bin ich die Älteste.
Mhm.
Und da hatten meine Eltern nie so viel Zeit für mich.
Mhm.
Und ja, was soll ich noch erzählen? Mir fällt gerade nichts ein.
Na, ich helfe dir. Du wolltest erzählen eben, dass du da vom Land kommst, dass du eine sehr Kontaktbewusstheit im ländlichen Bereich zu Beginn mitbekommen hast. Und wir wollten irgendwie dahin, dass wir sagen, okay, Türkei heute, damals, ich komme ja auch ursprünglich aus der Gegend, an der Grenze zum türkischen Festland, und dementsprechend ist ja auch meine Philosophie als auch mein holistisches Weltbild durchaus eben in diesem Bereich verortbar. Auch meine Kunst als Künstler ist natürlich sehr angehaucht von diesem, ja, wie soll man sagen, antiken Weltbild. Und jetzt haben wir 2021, die Antike ist schon ein bisschen länger her. Die Griechen und die Türken haben sich irgendwie geschafft, trotz dieser kleinen Zwischenfälle, Diktatur in Griechenland und so, wieder zu drabbeln, und haben da irgendwie gerade einen schon doch viele Jahre andauernden Frieden, was ja wünschenswert und toll ist. Das Land Griechenland und Türkei und Deutschland haben sich ja zu Beginn meiner Karriere ordentlich quasi in den Haaren gelegen noch. Also Jan Böhmermann hat ja damals das Ziegengedicht geschrieben, wenn du das kennst.
Das sagt mir noch was,
ja. Da war ja irgendwie so dieses Gedicht, ich bin der große Erdogan und ich bestelle mir meinen Ziegendöner-Kebab vom Jan Böhmermann und so. Also da war ja diese Thematik, dass sich Deutschland also da auch mit der Türkei in der Flüchtlingskrise 2015 ziemlich gestritten hat. Also, und Erdogan ja auch quasi mitverantwortlich war für diesen, ich sag mal, Sturm auf die Bastille in Deutschland, Sturm auf den Bundestag, jetzt nicht 2020, sondern 2015, im Sinne von, okay, Angela Merkel sagt dann, wir schaffen das, und dann kamen irgendwie neue Flüchtlingslager hier in Bayern und alles war übergelaufen mit Flüchtlingen, und hier in Wien am Westbahnhof saßen irgendwie 5000 Flüchtlinge und die wurden dann nach Salzburg verschippelt, und es war so ein richtiger, da war was in Bewegung, ne? Und das hat man sozusagen eigentlich der Türkei zu verdanken, weil die ja auch gesagt haben, wir machen das jetzt auch nicht mehr länger mit, also diese ganze Frontex und diese ganze kriegerische Auseinandersetzung im Nahen Osten, ihr kommt dahin, ihr bombardiert Syrien, ihr bombardiert Aleppo und wir sollen dann irgendwie die Flüchtlinge da auffangen. Da haben wir halt auch nicht die Kapazitäten und so weiter. Und der Erdogan hat da ganz schön politisch, strategisch natürlich agiert und dann auch Europa unter Druck gebracht. Wie ist es denn jetzt? Also wie siehst du diese ganze geschichtliche, quasi seit des Großen Reiches? Ihr wart ja auch, die Türken waren ja auch ein großes Reich, so wie eben auch Europa, Mitteleuropa, quasi das tausendjährige Reich war, war ja auch das Osmanische Reich immer ein Faktor, ist heute noch ein Faktor, aber eben zerfallen in lauter kleine Einflussgebiete. Und wie siehst du jetzt dieses Ganze geschichtlich auch, du siehst es jetzt als Diaspora-Türkin, du siehst es als Exil-Türkin auch ein bisschen vielleicht,
Ja.
und siehst so dein Heimatland, du verstehst die Sprache, du verstehst die Leute. Was hast du da so für Informationen?
Ja, also es sind sehr heikle Themen, die du da
Du
ansprichst.
darfst nichts sagen gegen Erdogan, weil sonst kommt er und sperrt dich ein.
Nun ja, tatsächlich hatte ich 2014 sehr große Angst vor der Türkei und vor Erdogan, weil ich damals journalistisch tätig gewesen bin in der Türkei und ich bin zurückgekommen und ich hatte meine erste Psychose und ich dachte damals, dass die Türkei ein Mind Controlling auf mir macht und war in ganz schlimmen Ängsten verfangen. Aber zurück zu deinen Themen. Also ja, es ist natürlich meiner Meinung nach nach wie vor so, dass eine sehr große Manipulationswelle in der Türkei herrscht. Das Volk wird wirklich manipuliert, die Menschen werden manipuliert, sei es durch die Medien, weil die Medien in Erdogans Händen sind, ja, und durch, also die Menschen trauen sich nicht einmal mehr offiziell Bücher zu schreiben. Weil sobald Autorinnen, wirklich mutige Autorinnen, ihre persönliche Meinung zu der Politik öffentlich machen, es zu Desastersituationen in der Türkei kommt.
Wirklich.
Ja. Und dadurch trauen sich die Menschen nicht einmal mehr öffentlich ihre Meinung zu schreiben.
Also ist da
Und
tatsächlich was dran, entschuldige, wenn ich frage, an diesen Szenen, die man sich so aus amerikanischen Filmen vorstellt, dass also viele politische Oppositionelle wirklich von der Bildfläche verschwinden,
ja.
im Gefängnis landen,
Ja.
vom CIA sozusagen,
Ja.
wenn man das jetzt amerikanisiert, also komplett ihre Existenzen ausgelöscht bekommen.
Ja.
Solche Dinge passieren tatsächlich, oder?
Ja. Es hat sich, also ich fange jetzt mal ganz klein an zu erzählen. In der Türkei hat sich eine dramaturgische neue Sprache eingeschlichen, damit Leute noch halbwegs ihre eigene Meinung äußern können, haben sie so eine Umschreibung der Wörter und der Sätze erfunden. Und die hält bis heute an. Also das sieht man eigentlich in jeder Zeitung, in allen Nachrichten, wenn es
So eine
bewusste.
Geheimschrift quasi.
Nein, es ist das ganze türkische Volk weiß darüber. Also die ganzen Menschen in der Türkei wissen darüber Bescheid, dass man einfach nicht öffentlich gegen Erdogan und gegen seine Partei und gegen die Regierung und gegen den Geheimdienst oder die Polizei, die Staatsgewalt in der Türkei nicht öffentlich was sagen kann, ja. Die Menschen wurden mundtot gemacht. Es finden zwar sehr viele angeblich sehr viele Demonstrationen in der Türkei statt, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
Also das ist auch ein
Demonstrationen,
Medienkonstrukt
das ist auch
quasi.
ein
Die
Medienkonstrukt.
Opposition wird quasi medienkonstruiert am Leben gehalten, so.
Also die Opposition in der Türkei kann man sagen, ist eigentlich gar nicht
Ist
vorhanden.
nicht mehr vorhanden.
Nein, ist gar nicht vorhanden. Das ist meine Meinung.
Das heißt, sie wird in den Medien einfach erfunden.
Sie wird nicht erfunden. Also es gibt offizielle Parteien, die die Opposition darstellen und die Gegenpolitiker zu Erdogan darstellen. Aber im Hintergrund agieren alle mit demselben Schemata. Es geht um Geld, es geht um Korruption, es geht um Macht und es geht um Religion, es geht um die Geschichte der Türkei, um das Osmanische Reich. Und alle machen damit. Es sind nur kleine Unterschiede vorhanden. Und Also, es ist längst nicht mehr Atatürks Türkei, möchte ich sagen, ja. Es ist längst nicht
Atatürk
mehr Atatürks Türkei.
war ja ein sehr progressiver Kollege, ne, von Erdogan sozusagen.
Nein, Atatürk war kein Erdogan-Kollege. Atatürk hat sehr viel für die Türkei getan, auch sehr viel für die Frauenrechte getan. Aber wir können gerne über Themen reden, die Kritik beinhalten. Aber er ist kein Kollege von Erdogan gewesen, nein.
Nein, Erdogan sieht sich aber als Kollege von Atatürk, oder? Also er sieht sich ja als
Er sieht
Nachfolger
sich als besser als
oder
Atatürk,
sogar besser. Er
ja.
stellt sich quasi über, aber er stellt sich ja damit auch in die Reihe der Sultane sozusagen. Er hat ja auch, da gibt es ja
Ja.
auch dieses lustige Sultan-Video, wo er da, also im ganzen Palast und so, also der hat ja auch so wirklich so sultanische Züge jetzt wieder angenommen als Autokrat. Seinen eigenen Palast, sein eigenes ganzes Gemächt, was er da eben in alle Richtungen schwingt. Und das ist ja eben auch in Deutschland angekommen, in der Satire, dass sich eben dieser Böhmermann so aus dem Fenster lehnt. Da hat er dann natürlich aber auch die Feindschaft der ganzen in Deutschland lebenden Türken an sich gezogen, die ja auch ein ganz spezielles Publikum sind. Wie macht es jetzt Erdogan, dass er quasi diese ganzen Diaspora-Türken auch noch, weil da gibt es jetzt ja auch diese Konflikte zwischen den ganzen Türken im Ausland. Also da gibt es ja auch hier in Wien jetzt halt die große Debatte, Islam, also politischer Islam soll gekennzeichnet werden. Also sie wollen aus Angst davor, dass islamische Attentate passieren oder islamisch quasi fundierte oder vom Islam inszenierte Attentate passieren. Da gab es ja dann auch diese IS-Angst, dass eben überall der IS auf einmal mit dem Islam kooperiert. Also da gibt es ja auch eben dann diese Religion, die da auf einmal wieder ins Spiel kommt und die radikalen Islamisten, die sich einfach des Islam bedienen, um dadurch Menschen zu töten, ja?
Also, das sind jetzt wieder sehr viele Themenpunkte, die du angesprochen hast. Also der Islam ist eine noch sehr recht junge Religion im Gegensatz zu zum Judentum und zum Christentum. Den Islam gibt es erst seit 1400, ich glaube jetzt 45 Jahren, ich bin mir nicht sicher, 1445 Jahren. Und im Gegensatz zum Judentum zum Beispiel, das Judentum gibt es jetzt seit über 4000 Jahren. Ja. Und der Islam hatte seine Blüte im 12. und im 16. Jahrhundert, aber er hat sich sehr stark durch all die Kriege und die politische Situation immer in Untermachtverhältnissen einordnen müssen. Dadurch sind sehr viele Strömungen entstanden im Islam. Und die Türkei hat den Islam ja durch den Beginn des Osmanischen Reiches eigentlich angefangen kennenzulernen. Davor war ja die Türkei eigentlich Byzantine.
Orthodox, genau.
Und hat eigentlich mit dem Islam nichts zu tun gehabt. Erst durch die Seldschuken, Osmanen, ist es dann in die Richtung gegangen. Und das Osmanische Reich hat auch das erste Mal quasi ein Kalifat für den Islam übernommen. Ja? Und das ist jetzt so wie der Vatikan heute im Christentum. Und das Osmanische Reich war damals deshalb für den Islam auch immer ein Vorzeigebild, unter Anführungszeichen, weil einfach das Osmanische Reich bestimmt hat, was im Islam jetzt richtig und was falsch ist und welche Gebote richtig und falsch sind und so weiter und so fort. Und das Osmanische Reich ist aber im 20. Jahrhundert also zu Ende
Zerfallen,
gegangen,
ja.
zerfallen und also Ende 19. Jahrhundert zerfallen und hat jetzt keinen so gesehenen Vatikan-Anschluss. Ja. Es gibt keinen Kalifen, es gibt kein Land, der den Islam wie das Osmanische Reich jetzt so hoch herausgeprägt hat. es gibt jetzt die Türkei, die da sehr, sehr viel mit dem Islam zu tun hat, eben durch Erdogan und seine Partei, die den Islam als gesellschaftliche Norm nehmen und die Politik dementsprechend halten. Aber so gesehen gibt es keine Kalifen mehr, keine Orte mehr, wo man über den Islam noch offiziell studiert, wo man über den Islam noch offiziell über Reformen zum Beispiel sich Gedanken macht oder so. Ja. Also das gibt es nicht im Islam.
Also es gibt keine Weiterentwicklung.
Genau. Das versucht man jetzt, zum Beispiel an der Universität Wien, versucht man jetzt in der islamischen Theologie, da ist auch die alevitische Theologie zum Beispiel mit einbezogen, da versucht man jetzt eine europäische Sicht der Dinge zu entwickeln. Das ist was ganz Neues, das gibt es noch nicht lange. Ich glaube, das ist jetzt das 5. oder 6. Jahr an der Uni Wien, dass es islamische Theologie gibt.
Genau.
Aber davor war das zum Beispiel immer nur von arabischen und von arabischen Ländern und von der Türkei geprägt, ja. Und jetzt kommt erstmals in Europa der Schwung auf, auch was in der Richtung zu tun, eine Reform zu verwirklichen, eine europäische Sicht der Dinge zu verwirklichen. Das ist auch sehr wichtig zu sagen.
Das heißt, also dieser Konflikt, innerer Konflikt zwischen islamisch-stämmigen Bevölkerungsgruppen, jetzt die Aleviten, dann gibt es die Sunniten,
Schiiten, es gibt sehr viele Strömungen. Wobei bei der alevitischen Religion möchte ich dazu sagen, also als jemand, der die alevitische Religion eine Zeit lang studiert hat, also viele sagen auch als Aleviten, dass sie zum Beispiel die islamische Verwurzelung dieselbe haben, aber dass sie nicht sunnitisch oder nicht schiitisch sind, dass sie nicht Muslime sind, das gibt es auch. Also nicht jede islamische Verwurzelung ist auch, also nicht jede islamgeschichtliche eigentlich Verwurzelung ist auch mit dem Islam in Verbindung, also als mit dem Muslimsein eigentlich in Verbindung zu bringen. Da gibt es sehr viele verschiedene
Wahnsinn.
Religionen, Strömungen, Bilder. Zum Beispiel der Sufismus ist auch meiner Meinung nach eigentlich eine eigene Religion, ja. Also auch eine eigene Strömung.
Und woher kommt dann der Muslim als Begriff oder ist das dann ein Sammelbegriff für die alle? Oder?
Ja, also Muslim bedeutet, im Koran wird das beschrieben, ich glaube in der Sura Baqarah zwischen dem 130. Vers und dem 136. Vers, glaube ich. Ich hoffe, ich irre mich da nicht. Sonst schaue ich nochmal nach und sage das dann nochmal. Aber Muslim bedeutet, es gibt nur drei Sachen, die ein Muslim einzuhalten hat im Islam. Und zwar an einen Gott zu glauben, dann an das Jenseits, an ein höchstes Gericht zu glauben, und ein gerechtes Leben zu leben, ein aufrichtiges Leben zu leben, ein rechtschaffenes Leben. Das sind die drei Grundsäulen des Islams. Wenn man diese drei Grundsäulen erlebt, dann wird man im Koran als Muslim bezeichnet. Das heißt, Muslim bedeutet jetzt nicht ein Mensch, der dem Islam angehört, sondern Muslim ist jemand, der diese drei Säulen des Lebens innehält.
Und wie hat jetzt der Muslim dann wieder mit dem Islam zu tun? Oder wie ordnet sich das jetzt mit dem Islamist, weil der ja sich auch auf die Suren beruft und sagt, okay, ich bin jetzt radikaler Islamist, ich komme in den Himmel, ich habe da Jungfrauen am Start, ich spreng mich mit einer Bombe im Kaufhaus in die Luft.
Ja. Naja, man darf Terrorismus nie mit einer Religion gleichsetzen.
Das ist ja radikaler Islam.
Aber der Islam hat leider eine sehr, sehr neue Zeit verpasst. Und zwar die Zeit, wo Frauen angefangen haben, Übersetzungen zu schreiben und zu übersetzen. Das ist im Islam leider nicht vorhanden gewesen und ist auch sehr lange verloren gegangen. Und in den Hadith-Übersetzungen zum Beispiel gibt es, ich kenne keine Hadith-Übersetzerin. Ich hoffe, ich liege falsch, weil, denn ich finde, es ist sehr wichtig, dass Hadithe, also Überlieferungen über den Propheten Mohammed und über sein Leben von Frauen auch übersetzt werden, weil ich denke, Frauen haben einen ganz anderen Zugang, einen ganz anderen analytischen Blick über all diese Erkenntnisse. Und Terrorismus ist etwas, was natürlich Religion immer ausnutzt. Und ich bin auch der Meinung, dass man an den Übersetzungen des Korans sehr arbeiten muss. Und ja, der Koran ist ein Buch, ein Glaubensbuch, das man nicht mit der Bibel vergleichen kann. Ja? Also der Koran ist voller Gebets, so wie die Psalmen zum Beispiel, die man zu bestimmten rituellen Anlässen betet, in der Kirche oder zu Ostern, ist es auch mit dem im Islam so, dass man jede Sure, jedes Kapitel zum rituellen praktischen Gebet beten kann.
Oder soll. Also,
oder soll. Das ist halt der Unterschied zum Beispiel, ja. Dass deshalb auch eins zu eins Übersetzungen stattfinden von den Wörtern und von den Sätzen, weil man die Gebetssuren, die Gebetsverse nicht unterbrechen will, weil man sie ja in der Praxis Arabisch beten muss. Also das könnte auch ein Grund dafür sein.
Dass es dann dazu, also terroristischen...
Nein, zu wörtlichen Übersetzungen kommt, und nicht zu Bedeutung, also nicht zu Bedeutungen.
Aber eben zu diesem terroristischen Raub, dass sich jetzt eben so eine Terrororganisation auf solche Suren beruft und dann quasi auf dieses Buch beruft und dann quasi die völlig aus dem Kontext reißt.
Ja.
Und deswegen war ja auch nochmal unseren Kollegen Böhmermann hier zitierend, der hat ja quasi auch dieses Gedicht vorgelesen und hat es ja quasi aus dem Kontext absichtlich katapultiert, indem er gesagt hat, ich mache jetzt etwas, was ihr nicht machen dürft, weil das ist strafbar, und dann hat er es gemacht, ja. Und die Leute haben das genommen und haben das, die Ankündigung weggeschnitten und haben nur das genommen, und das ging ja dann auch einen großen gerichtlichen Prozess bis hin zum Bundeskanzleramt, dass sich irgendwie dann mit dem Erdogan da irgendwie, der da geklagt hat und da Beleidigung geklagt hat und gesagt hat, das darf er ja nicht und so. Und er hat es ja auch offiziell nicht gemacht, sondern er hat ja nur gezeigt, quasi er wollte sagen, wie es ist, wenn man Dinge aus dem Kontext reißt. Und damit sagt er eigentlich, kommt mir jetzt gerade sehr, zeigt er eben eigentlich was auf, was eben der terroristische Islam ja auch teilweise macht, indem sie quasi Botschaften Mohammeds oder Botschaften aus den Suren nehmen und sagen, so, und die ist jetzt aus dem Kontext raus und das heißt, alle Frauen sind schlecht und deswegen darf ich sie schlagen.
Ja. Yeah. Ja, man muss, Terrorismus ist eine andere Welt der Psychologie. Also das, ich glaube, da müssen Psychologen erklären, warum, wie Terrorismus entstehen kann und was das bedeutet überhaupt. Also da kenne ich mich zu wenig aus. Aber meine persönliche Meinung ist, dass der Mensch immer schon einen Hang zur Gewaltbereitschaft hatte. Immer schon. Und dass man da sich selbst mal fragen muss, wie böse bin ich eigentlich? Was ist böse an mir? Wie böse bin ich? Und wer bin ich? Ich glaube, diese Fragen sind sehr wichtig.
Liebe Leute, hier ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Musik. Die Daphne hier von Ishai Ribot. Sprichst du auch so ein bisschen Hebräisch dann auch?
Ich versuche es zu lernen. Also noch recht neu. Ich kann jetzt ein bisschen das Alphabet schon und ein bisschen lesen, aber sprechen lerne ich noch. Ja, und das mache ich gerne mit Freunden aus Israel. Und ja, ich wünschte, sie könnten mir auch gerade zuhören.
Ist
Das wäre so
halt,
fein.
ja, es ist halt nicht Englisch hier.
Ja.
Das hätten wir dann vorher mal, aber wir können ja einen zweiten auf Englisch machen.
Ui.
Und meine letzte Frage zu dem Thema, dann schließen wir das auch ab. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich laut dem, was du gesagt hast. Also wenn ich jetzt sage, ich glaube an einen Gott, ich glaube an das höchste Gericht, ich glaube an ein aufrechtes Leben, eben auch die Frage, wie viel Böses, also ich setze mich damit auseinander, ist in mir und ich versuche quasi irgendwie ein religiöser Mensch in dem Sinn zu sein. Das heißt, ich wäre auch eigentlich nach Definition, könnte ich auch sagen, ich wäre einfach Muslim.
Ja, das stimmt. Wenn man diese drei Säulen verinnerlicht hat und lebt, dann kann man sich als Muslim bezeichnen, ja.
Cool. Dann bin ich jetzt schon orthodoxer Christ. Ich bin auch Jude, denn auch der Claude Lanzmann hat mir damals, als er hier mal war, erzählt, dass also das Judentum quasi, es ist ja nicht so leicht, orthodoxer Jude zu werden. Ist ja sehr schwierig sogar, man muss da ja gewisse Auflagen erfüllen. Aber das Judentum selber hat er damals erklärt in einer Podiumsdiskussion im Kino, wo wir dann seine Shoah-Filme geschaut haben. Beziehungsweise wir haben nicht einen Shoah-Film, aber er ist der Regisseur der Shoah. Und er hat einen Film über Israel, über die Entstehung Israels gemacht, also als in den 60er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die Juden aus allen Herren, Damen, Ländern kamen und ins Exil in Israel das Land aufgebaut haben. Hat er das filmisch dokumentiert und da gibt es Filme, die ihn da zeigen, weil er eben auch israelischer Herkunft ist. Und ich habe ihn dann damals gefragt, in diesen Podiumsdiskussionen, also dass ich mich erstens der Musik sehr zugezogen fühle, dass ich einen Vater aus Griechenland habe, der wohl auch so aus der Gegend Israel als Seemann unterwegs war, der war Händler im 18. Jahrhundert und dass ich deswegen irgendwie das Gefühl habe, dass ich also durchaus ambitionierter Jude sei. Da hat er dann gelacht. Und das hat er nicht so ganz quasi, das hat er dann so ein bisschen als naive Schlussfolgerung quasi auch abgewimmelt. Aber ich glaube, so mit dem Satz so, ich glaube, du hast nichts verstanden oder so. Also es ist für mich wahnsinnig schwierig, eben sowas wie diese Frage jetzt so. Eben, die würde ja jeder radikale, orthodoxe, konservative Muslim vermeiden und verneinen und würde sagen, nee, Markus, du kannst nie Muslim werden oder du kannst nie zum Islam konvertieren, weil du ja Christ bist, ja, irgendwie. Also da ist ja diese Trennung zwischen den Religionen auch spannend, ne?
Ja, aber ich denke, also die Trennung zwischen den Religionen hat sich, glaube ich, nicht während der Entwicklung der Religionen, sondern erst viel, viel später herauskristallisiert. Und diese Trennungen, dass die Menschen immer wieder in Bilder hineingepfercht werden, ja, wie zum Beispiel, ich bin Muslim, ich bin Christ, ich bin Jude und ich bin Buddhist oder Hinduist, das hat ja auch. Also eine Religion hat ja auch was Gutes, ja. Ich habe zwar gesagt, für mich sind das persönlich Domänen, aber eine Religionszugehörigkeit hat ja auch etwas Gutes. Man ist in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft und ist nicht alleine, ja. Und kann sich austauschen untereinander, kann sehr viele Fragen stellen und dadurch fühlt man sich vielleicht auch beschützt und sicher. Und wenn man aber jetzt ein Einzelgänger ist, der doch alles hinterfragt,
Ja, das ist so ein Atheist oder so, ja.
dann, ja, warum nicht? Also dann hat man es wahrscheinlich viel härter.
Mann oder Frau? Ja, das ist jetzt auch aktuell so das Thema. Also jetzt ist ja Impfkampagnenpflicht und so. Also wenn man jetzt eben nicht dazu gehört zu den Geimpften und zu den Geimpften, also das ist ja auch eigentlich auch wieder eine Religion und da ist eben auch die Debatte entstanden jetzt in den letzten 1,5 Jahren, dass eigentlich eben auch die Gesellschaft nochmal gespalten wird in, ich glaube an die Pharmaindustrie und ich glaube nicht an die Pharmaindustrie, ich glaube an Intensivbetten und Viren aus China oder ich glaube, dass sie also als chemische Waffe entstanden sind. Also da ist ja auch, ich glaube, ich glaube, ich glaube, da ist ja auch schon ein halbes Glaubensbekenntnis dabei. Ich glaube daran, ich glaube nicht daran, ich glaube das schon, ich habe Angst, ich will keine Religion draus machen und die anderen machen aber eine draus. Also es wird ja so aufgebauscht, dieses Thema auch, dass man schon irgendwie das Gefühl hat, da ist jetzt ein neuer gesellschaftlicher Wandel passiert, da ist ein kompletter Bruch passiert zwischen Familienmitgliedern, zwischen Gesellschaftssparten und Schichten, die dann auch nochmal sich's leisten können, eine Pandemie zu machen oder Ländern und ganzen Kontinenten, die sich's einfach nicht leisten können, bei der Pandemie mitzumachen. Also sterben die halt trotzdem und die sind auch vorher gestorben und auch nachher geschaut. Riesenthema, aber ja, Reichtum und die Glotzis eben, das ist so mein neues politisches Standbein hier. Ihr werdet sicher ein paar Spots dazu bald sehen auf www.willlachen.at. Wir haben heute ziemlich ernst diskutiert über Religion und religiöse Themen mit dem Zitat, ich bin Mensch, nichts Menschliches ist mir fremd, sind wir eingestiegen. Abschließend, ich wollte dich fragen, was nervt dich so tierisch? Also ich frage immer meine Gesprächspartner so, was geht dir so richtig auf den Nerv? Ich habe diese Woche für mich gefunden, ich habe immer ein Haar in der Suppe. Das nervt mich wahnsinnig. Ich habe immer irgendwie, irgendwo finde ich ein Haar, sei es in meinem Essen, das ich gerade selber gekocht habe, oder sei es im Restaurant, im super Omelette, was ich mir sonntags morgen bestelle. Also es ist immer irgendwo ein Haar in der Suppe. Das heißt, es gibt so Menschen, die haben anscheinend das Glück, immer ein Haar zu finden in der Suppe. Was hast du so? Hast du auch sowas, wo du sagst, da triggert es mich immer weg, da bin ich immer das Opfer, da nervt es mich total.
Also ich bin ein sehr geduldiger Mensch, ich weiß nicht, ich muss gerade wirklich nachdenken.
So was zipft dich an, so umgedrehtes Klopapier?
Ungerechtigkeiten.
Aber bist du dann so die Zivilcourage-Tante, die dann hingeht und so richtig mal einen Brüller rausreißt?
Nein.
Aber du schaust es dir an und denkst dir, scheiße.
Also wenn das Klopapier jetzt umgedreht ist, dann drehe ich es wieder in die richtige Position. Was soll ich denn tun?
Ja, das ist jetzt nur ein Tick von mir. Aber da drehe ich durch. Ich muss es eben auch umdrehen, weil ich kann es nicht quasi sehen, dass es in die falsche Richtung gedreht wird. Aber das ist eher so ein Tick. Also Haar in der Suppe ist ja fast schon so eine Schicksalsfrage. Also Haar in der Suppe hat ja quasi was mit Schicksal zu tun. Und da ist quasi bei mir die Frage an meine Gesprächspartnerin Nesli heute hier. Vielen Dank, dass du am Start bist. Was für so ein Schicksalsding, hast du sowas, wo du sagst, das ist wirklich was, das verfolgt mich schon mein Leben lang?
Ja, 2014 war mein Schicksalsjahr und ich habe sehr, sehr viel über mich kennengelernt seitdem. Und habe sieben Jahre damit verbracht, sehr viel nachzudenken und zu schreiben. Mhm. Und ich denke, jeder Mensch hat wahrscheinlich so schicksalverändernde Momente im Leben. Aber ich bin der Meinung, dass man nie aufgeben sollte und egal was passiert, immer weitermachen sollte. Dass das ganz, ganz wichtig ist. Und zuletzt möchte ich noch einen Satz sagen. Klar. Das ist mein Lieblingssatz. Einen Baum ohne Himmel gibt es nicht.
Einen Baum ohne Himmel gibt es nicht, liebe Leute. Wir sind langsam aber sicher am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr nehmt was davon mit. Wir haben hier nochmal Musik von Ishai Ribo, aus Israel direkt, oder?
Aus Israel, ja.
Das ist Israel. Israel ist ja gerade auch wieder leider mitten in der Palästina-Debatte und es ist halt leider ein nächstes großes Kapitel in der Geschichte der Gesellschaften. Spielt natürlich Israel eine große Rolle.
Nafshi, Nafshi, Chamda, Chamda, Bezel, Yadecha.
Warst du eigentlich?
Ja.
Wie ich zum Hebräischen, zum Judentum gefunden habe, ich habe mir Psalmen angehört auf Hebräisch.
Aha.
Und zwar den Psalm 123. Und da habe ich gelernt, dass Nafshi Yeshoveh so viel bedeutet wie du, der unsere Seele reinigen wird. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches. Aber Nafshi Yeshoveh, so wie, ja, und da geht es auch um die Seele.
Es gibt unglaublich gute Bands aus Israel, auch die Balkan Beatbox kommt aus Israel zum Beispiel. Oder es gibt Bum Bam, der war eigentlich Grieche und hat dann in Israel Karriere gemacht. Und die klingen alle ähnlich. Also vom Stil her klingen die, also die Schlager der 60er, 70er Jahre ist der Ari San heißt er. Das ist ein griechischstämmiger Israeli sozusagen, der eben in Israel Karriere gemacht hat damals in den 60ern. Und von Ari San gibt es so Lieder, die klingen ganz ähnlich. Und überhaupt vom Klang her hat es für mich was Türkisches auch. Also die israelische Musik ist auch stark eben anatolisch beeinflusst, finde ich. Und wir wiederum, wir Griechen, sind quasi auch, unsere Songs hören sich mittlerweile auch so an. Ja? Also von der Musik her jetzt mal, abgesehen von dem Text. Und auch textlich sind wir sehr dramatisch. Also auch Theodorakis singt so, ja. Also unser größter Sänger ist ja Theodorakis. Und Theodorakis im Prinzip singt zur selben Produktion, aber auf Griechisch, seine Liebeslieder, ja. Und das ist spannend, dass Musik eben da eigentlich gar keine Grenzen kennt, sondern Musik alles eins ist. Und ich als Musiker höre da jetzt eigentlich nur Klänge und natürlich singen die sich die Seele aus dem Leib und das Herz aus dem Leib. Und das machen sie aber in Griechenland genauso wie in der Türkei. Das machen sie in Israel genauso wie in Indien oder in Afrika, in Australien oder in Amerika oder in Europa. Also es ist eigentlich, Musik ist die letztlich Weltreligion, sage ich jetzt mal, die einzigartig ist, weil sie keine Grenzen kennt. Also
ja.
Eigentlich ist Musik die
universelle,
die universelle Religion, aber auch, weil wir sie alle verstehen. Also jeder versteht jetzt, dass das dramatisch ist, jeder versteht, dass sie sich die Seele aus dem Leib singt, und wie du das eben so schön übersetzt hast, sind ja auch tatsächlich, die Sprache ist ja quasi auch genau das, was es vermittelt. Ja. Liebe Leute, es ist 3:58, das waren die Nachrichten aus dem Will Lachen Studio. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart heute mit Nesli und mir hier bei einem sehr moralisch-ethischen Thema, nämlich Religionen. Und ich darf noch kurz auf unsere Sponsoren hinweisen. Aventino, das ist meine neue Uhr. Ich zeige sie mal kurz. Von Aventino. So, Aventino. Es gibt einen 15% Discount. Eine schöne Herrenuhr aus Italien, hier 15% Discount mit diesem schönen Code, den ich euch unten platziere. Und Rom, Italien, ist ja auch hier gar nicht zur Sprache gekommen, doch mit dem Byzantinischen Reich und eigentlich der römischen katholischen Kirche, also dem Vatikan, ist sie natürlich eigentlich unterbewusst hier auch präsent gewesen. Ciao amici in Italia. Also wir müssen, glaube ich, den Podcast langsam so international machen. Was hältst du davon? Lass uns mal so ein paar englische Sendungen machen. Liebe Leute, aber jetzt ist erstmal Wien-Berlin am Start. Das heißt, liebe Berliner, viel Spaß mit unserer neuen Sendung hier mit Nesli. Deine abschließende Grüße nach zum großen Bruder Deutschland. Große Schwester, Nesli, grüßt du irgendjemand aus Deutschland?
Ja, meine Verwandten in Deutschland natürlich. Mhm. Ich habe sehr viele Verwandte in Deutschland. Und ja, passt auf euch alle auf. Ja. Habt ein schönes Leben.
Ja.
Ihr habt es euch verdient.
Habt ein schönes Leben ist einer meiner Lieblingssprüche der letzten 2 Jahre. Also, liebe Leute, ich wünsche euch auch ein schönes Leben da draußen. Wir winken mal für die Kamera, das könnt ihr jetzt nur hören, nicht sehen. Oder ihr seht es auf YouTube, könnt ihr auch den Stream hier live sehen. Ihr könnt uns zuschauen beim Croissant essen und beim Tee trinken. Und ich freue mich auf ein paar Kommentare auf YouTube oder eben Facebook, Spotify. Wir sind ja überall, es ist wie ein Virus. Und in dem Sinn, mit Blick auf die Uhr, es ist jetzt auf meiner Aventino-Uhr, ich sage nur noch einmal, dass sie von Aventino ist, aus Rom, super Uhr, kostet auch wirklich nicht viel, ist leistbar für 30 Euro dann mit dem 15% Account von mir. Und zieht euch rein, falls ihr keine Uhr habt. Ich trage normal nie Uhren, Nesli, und habe mir jetzt nach 10 Jahren mal wieder
eine. Die ist aber sehr schön.
Die ist nicht so schlecht, schau sie dir mal an.
Die ist wirklich sehr schön.
Sie liegt auch, also das Armband ist so, wo ich mir denke, das könnte noch ein bisschen cooler sein. Schwitzig ein bisschen, aber eigentlich aus Metall. Also es ist eine schön verarbeitete römische Uhr und die Römer haben ja die Zeit und das Aquädukt erfunden. Also insofern, wir schauen jetzt mal auf die Zeit, dass wir hier Schluss machen. Und in dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Leben. Ciao, ciao. Und passt auf euch und haltet Abstand vor dem Ernst, denn der Ernst ist weder die Schwester noch der Bruder vom Glück. Und deswegen, also vielleicht auch mal ein bisschen Humor, gibt es bei uns auf der Website www.willachen.at. Und ja, stay tuned.
Ciao.
Ciao. Urban Vibes.